begrüßen. Guten Morgen. So, das liebe ich. Ein lautes Guten Morgen. Freue mich wirklich, ebenfalls wie Stefan schon die Freude ausgedrückt hat, das Wochenende. So freue ich mich übers Wochenende, aber auch bis heute und auch noch heute nochmal bei euch zu sein und mit euch in dieser Weise den Gottesdienst zu erleben, die Gemeinschaft mit euch zu genießen und dann noch einmal auch predigen und lernen zu dürfen. Das ist für mich wirklich ein Vorrecht. Ich empfinde das als ein Vorrecht, das ist ein Privileg. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Wir hatten ein ganzes Wochenende jetzt gemeinsam von Freitagabend anfangen. War eine intensive Zeit, eine sehr stark gefüllte Zeit. Und für mich war das sehr kurzweilig. Das ging so, ging da ruckzuck vorbei. Und wir haben uns über das Thema Wesen und Berufung der Gemeinde nachgedacht. Darüber haben wir ein bisschen, damit haben wir uns beschäftigt. Was ist die Identität der Gemeinde? Was ist Gemeinde eigentlich an sich selbst? Und warum gibt es Gemeinde? Das war so das Oberthema. Und das haben wir versucht, oder ich habe es versucht, anhand von dem Epheserbrief aus der Bibel so zu zeigen, so wie dieser Brief sagt, was Paulus in diesem Brief der Gemeinde mitteilen möchte und wie das Ganze aufgebaut war. Also das war das große Anliegen. Und die Herausforderung ist natürlich, wenn ich heute die Predigt halte, dass die gestern oder die am Wochenende nicht dabei waren, nicht jetzt da sitzen und denken, okay, so von 0 auf 100 oder ich möchte euch damit hineinnehmen in gewisser Weise. Nochmal, vielleicht auf eine andere Art und Weise, das nochmal zu sagen, was wir gemacht haben, sodass ihr auch heute hoffentlich was davon haben könnt, auch wenn ihr am Wochenende nicht dabei sein konntet, sodass ihr trotzdem etwas mitnehmen dürft. Das wäre mir eine große Freude, dass ihr auch etwas mitnehmen könnt. Und für diejenigen, die da jetzt am Wochenende dabei waren, hoffe ich, dass das einfach eine Vertiefung nochmal sein wird. Und ich habe, wie gesagt, gestern Abend und heute Nacht und heute Morgen intensiv gerungen, wie mache ich das und welche von den Predigten, wie mache ich das. Aber ich habe Freimütigkeit und ich möchte euch da hineinnehmen. Wir haben so begonnen am Freitag mit der Frage, die ich euch gestellt habe oder die ich der Gemeinde oder den Teilnehmern gestellt habe, ist, was Gott von uns hat. Das war meine Frage. Was hat Gott von dir? Normalerweise sind wir so gestrickt in unserem Denken, in unserem Leben, dass wir uns immer fragen, was haben wir was? Was habe ich davon? Und auch in Bezug auf den Glauben ist oft so unsere Haltung, was habe ich davon? Und dementsprechend investieren wir uns in Dinge investieren uns in Dinge nicht, wenn wir was davon haben und eben was davon nicht haben. Und wenn wir nichts davon haben, dann haben wir keine Energie und keine Freude und keine Lust, auch Dinge zu tun. Aber wenn wir merken, wir haben was davon, dann machen wir es natürlich gerne. Das ist, ein normales Prinzip. So funktioniert das. Und ich habe die Frage umgedreht und habe uns die Frage gestellt, nicht, was haben wir davon, auch was haben wir von der Gemeinde, was haben wir von Gott, sondern die Frage ist, was hat eigentlich Gott von uns, von der Gemeinde? So, das ist mir auch eine faire Frage, mal das mal umzudrehen. Und mein Anliegen ist einfach zu sagen, dass Gott vor uns da war und dass er uns gemacht hat und wir nicht ihn gemacht haben. Und das ist auch legitim zu fragen und aus der Perspektive, hat Gott was überhaupt von uns, wenn er uns gemacht hat? Warum hat er uns gemacht? Und was hat eigentlich davon? Und ja, wie viel hat Gott von mir? Bis dahin, was hat Gott davon, dass ich gläubig bin? Was hat Gott davon, dass ich mich bekehre? Was hat Gott davon, dass ich in die Gemeinde gehe? Was hat Gott eigentlich von der Gemeinde? Was hat er eigentlich davon? Und meine These und mein Anliegen, mein Verständnis, mein Glaube ist, dass wir für Gott existieren und nicht Gott für uns existiert. Gott hat uns gemacht mit einem Ziel, mit der großen, herrlichen, privilegierten Aufgabe, damit wir ihn verherrlichen. Darum gibt es uns. Darum hat er die Menschen gemacht. Darum hat er die Welt gemacht, die ganze Schöpfung, die herrliche Schöpfung, die existiert aus einem Grund, damit Gott groß wird, damit er verherrlicht wird. Und jeder Baum, jedes Gras, jedes Tier, Sonne, Mond und Sterne, jede Frucht ist allein aus diesem Grund da. Wir essen das, wir trinken das, wir atmen das, wir sehen das und sagen, Gott, du bist genial. Du bist herrlich. So was Wunderbares zu machen, du bist großartig. So kreativ, so wunderbar. Und das ist der Grund, warum er es Gott gemacht hat. Und auch den Menschen hat er gemacht, damit der Mensch Gott verherrlicht. Und allein Gott, wie den Menschen gemacht, ist auch ein Grund, ihn zu verherrlichen. Alle sind wir Menschen und es gibt keinen, der gleich ist. Eigentlich erstaunlich. Das übersteigt meinen Verstand. Alle haben Nasen. Alle haben Augen. Alle haben genau das Gleiche. Und trotzdem sind alle komplett anders. Kriegt man das hin? Das ist unglaublich, ja. Also das macht Gott. Also alles ist da, um Gott zu verherrlichen. Und darum gibt es auch den Menschen. Der Punkt ist jetzt der, und was wichtig zu verstehen ist, Gott will Anbetung und darum existieren wir. Aber anders zu sogenannten Göttern dieser Welt und Religionen dieser Welt, zwingt Gott uns nicht in die Anbetung. Dass wir, obwohl wir, sag ich mal, widerwillig sagen, ja, verherrlicht sei Gott, sondern er gibt uns jeden Grund, ihn anzubeten. Er geht in Vorleistung. Das heißt, er gibt uns so viel Gelegenheit, so viel Möglichkeit, so viel Herrliches. Er beschenkt uns in seine Fülle, damit in unserem Herzen eine Dankbarkeit entsteht. Und diese Dankbarkeit ist Anbetung. Und die Art und Weise, wie Gott eben Anbetung schafft, er gibt uns so viel und er sagt, wenn du das, was ich dir gebe, bewahrst, dann betest du mich an. Und das ist, was gerade auch gesagt hast, ihm vor den Liedern, das ist mehr als nur ein Lied, das ist eigentlich ein Lebensstil. Wenn ich das, was Gott mir anvertraut, bewahre, dann verherrliche ich ihn dadurch. Das ist eigentlich Anbetung. Und vom Epheserbrief haben wir so verschiedene Dinge uns angeschaut. Wo verherrlichen wir uns? Was hat Gott uns gegeben? Was müssen wir bewahren, behalten, schützen, damit Gott dadurch groß gemacht wird? Das war so ein bisschen die Einleitung eigentlich in den Epheserbrief. Das haben wir jetzt am Wochenende gemacht. Und ich möchte das in gewisser Weise heute noch ein bisschen vertiefen und euch da nochmal hineinnehmen. Also das ist der Grundgedanke und dass Gott uns Dinge gibt und sagt erstmal, Willi, entdecke das. Setz dich mal hin und schau dich mal um. Setz dich mal hin und empfange. Setz dich mal hin und lass dich beschenken. Komm mal zur Ruhe. Hör mal auf zu arbeiten, hör mal auf rumzurennen. Komm erstmal mal zur Ruhe und lass dir mal zeigen, was ich dir alles gegeben habe. So beginnt Anbetung, indem ich zur Ruhe komme. Indem ich hinsetze und anfange, erstmal wahrzunehmen. Aber wenn ich mich nicht hinsetze, ich werde nur rumrennen und ich werde in all meiner Geschäftigkeit und all meinen Dingen, die ich denke, ich muss sie tun. Und ich rede nicht nur von normalen Dingen, ich rede von religiösen Dingen. Dass wir dann in unserer Geschäftigkeit, in unserer Werkgerechtigkeit nicht in der Lage sind, eigentlich das zu erkennen, was er eigentlich schon uns längst versprochen hat und nicht nur versprochen hat, auch gegeben hat. Und es tut gut, mal wieder wie die Martha und Maria, als Jesus sie besucht hatte. Die eine Martha war so höchst beschäftigt. Sie wollte Jesus was Gutes tun, was Schönes, gell? So Essen bereiten, ist ja nicht falsch. Aber die Maria hat sich einfach zu den Füßen Jesu gesetzt. Und die Martha war sehr stinkig, dass sie das getan hat. Wirklich, ich sage, Mensch, wie super, solche Gäste und was für Gäste und du hockst dich dahin, ich muss allein das alles machen. Und dann beschwert sie sich sogar bei Jesus, auch nicht ganz ohne, egal. Und dann sagt Jesus, Martha, Martha, weißt du, um was es eigentlich geht? Maria hat das Bessere gewählt. Die hat das gewählt, was man zuerst machen muss, bevor du darum hektikst und machst. Setz dich einfach mal hin und hör mir mal zu. Lass dich erstmal von mir beschenken, dann darfst du gerne auch mir dienen. Aber wir drehen die Dinge um. Wir wollen immer dienen, machen. Sind erschöpft und dann brechen wir zusammen. Und bevor wir etwas bekommen, schlafen wir ein. Sind nicht in der Lage. Die ganze Bibel von Anfang an ist so aufgebaut und Gott hat das so eingerichtet, dass er, als er den ersten Menschen geschaffen hat, nach diesem Prinzip den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn so geschaffen, dass der Mensch es verstehen muss, Gott ist der, der alles macht und der Mensch ist der, der alles empfängt. Und wenn der Mensch das, was Gott alles gemacht hat, empfängt und bewahrt, wird er Gott verherrlichen dadurch. Das ist der eigentliche Lobpreis. Das ist für unser geschäftiges Wesen sehr fremd. Und manche haben, ja, aber dann tun wir doch nichts. Dann ist nur, und dann unser Aktivismus angeregt. Ich möchte euch zeigen ganz kurz, als Gott den ersten Menschen gemacht hat. Und er hat den ersten Menschen gemacht. in der ersten Buch Mose. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr mit mir gerne aufschlagen, Kapitel 1 und Kapitel 2. Ich nehme euch da ganz kurz da ein bisschen hinein, um dieses Thema von daher schon mal anfangen zu entfalten. In 1. Mose 1 haben wir den Schöpfungsbericht. Und Gott schuf die Welt. Und wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, möchte ich das nicht aus der Perspektive einer wissenschaftlichen Abhandlung lesen, wo wir jetzt darüber streiten, an welchen Tagen und wie viel Tag. Und das ist nicht das Thema. Sondern ich möchte euch einfach daran erinnern, dass Gott durch sein Wort die Welt gemacht hat, in all der Herrlichkeit und Fülle. Ich denke immer so, wenn das hier die gefallene Schöpfung ist, wie herrlich war die nicht gefallene Schöpfung? Wenn das schon schön ist, wie viel schöner war, als der Tod nicht da war und die Vergänglichkeit noch nicht da war? Ist doch unglaublich, oder? Als die Banane noch gerade war. Also Gott hat das alles gemacht. Und jetzt ist er wichtig, und er hat mit allem gewartet, nachdem er Sonne, Mond und Sterne gemacht hat oder Wasser und getrennt hat von der Erde und all diese Dinge. Nachdem Gott all das gemacht hat, die Tiere gemacht hat, die Blumen, die Bäume, die Nahrung, alles fertig war, dann hat er erst den Menschen gemacht. Und das habe ich gestern auch schon versucht deutlich zu machen. Und aus einem Grund, damit der Mensch dann nicht mitmachen muss. Der Mensch hätte gern mitgemacht. Oh Gott, mit dem Baumhemd. Komm, da machen wir andere Früchte drauf. Er hätte gerne sich eingemischt und gerne immer wieder gesagt, wie Gott es doch lieber anders machen könnte. Aber Gott ließ den Menschen erstmal beiseite, machte alles und schuf ihn am sechsten Tag. Das heißt, als der Mensch zur Welt kam, als Gott den Menschen machte, aus dem Erdboden und ihm den Lebensodem in diese tote Materie einhauchte und ihn lebendig machte, dann wachte der Mensch auf und wisst ihr, was er sah? Alles ist fertig. Ist das herrlich? Alles ist fertig. Das heißt, der erste Tag des Menschen, Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen, und der erste bewusste, erlebte Tag des Menschen war der siebte Tag. Und wisst ihr, was dieser Tag war? Ein Ruhetag. Aber wessen Ruhetag war das? Des Menschen Ruhetag? Das ist der Schabbat Gottes. Das heißt, der Mensch wurde in die Ruhe Gottes geschaffen. Das heißt, der Mensch kommt zur Welt und das Erste, was er erlebt, Gott sagt, komm zu mir und setz dich mal hin. Ruh dich aus. Nein, wir müssen jetzt aber machen, jetzt bin ich da, Gott, ich bin bereit, so voller Energie, jetzt was können wir machen? Gott sagt, nee, erst mal ruhen. Nee, irgendwann müssen wir doch machen, Gott. Nein, hab schon alles fertig. Echt alles fertig. Alles fertig. Ja, irgendwas hast du bestimmt vergessen. Gibt nichts zu tun. Nichts zu tun. Ja, ein Vogel vielleicht vergessen. Nein, auch alle Vögel hingekriegt. Einen kleinen Berg? Gott, irgendwas muss ich doch tun. Und Gott sagt, okay, weißt du, was du tun musst? Nachdem Gott den Menschen gemacht hat, lest mal mit mir Kapitel 2, Vers 15. Schaut mal, was Gott gemacht hat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Das Bild ist herrlich. Gott nimmt den Menschen und setzt ihn in den Garten Eden. Ich hätte gedacht, er hätte ihn da hineingestellt. Oder Gott nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Oder Gott nahm den Menschen und sagte, geh da hinein in den Garten Eden. Aber die Bibel sagt, er setzte ihn in den Garten Eden. Warum? Gab es da Stühle? Oh Gott, ich muss erst mir eine Bank bauen. Das Bild oder das, was die Schrift sagt, ist, Gott nahm den Menschen und brachte ihn und setzte ihn hin. Beim Sitzen ruht man. Das ist das Bild des Sitzen. Wisst ihr, warum ihr heute hier sitzt und nicht steht? Bei meiner Länge der Predigt könnte das anstrengend sein. Wenn wir stehen, ist es anstrengend für uns. Wenn wir laufen, ist es anstrengend für uns. Wir werden müde, richtig? Ich weiß, ein paar sind super fit, bei denen geht es etwas länger. Aber nach so einem Wochenende stehen hier, ich spüre es kräftig in den Knochen. Aber wenn ich mich dann hinsetze, dann gehe ich meistens in die Wohnung, setze mich dahin, dann ruhe ich mich aus. Und wisst ihr, was der Grund ist? Weil in dem Moment, wo ich mich jetzt hinsetze, braucht man einen guten Stuhl, dann wird die ganze Last auf andere Beine übertragen. Und zwar auf diese Beine jetzt hier. Eure ganze Last, bei manchen weniger, bei manchen weniger, bei mehr, wird in dem Fall auf diese Stühle, auf die Stühle und auf die Beine der Stühle übertragen. Und darum können wir ausruhen, weil jemand andere die Last trägt. Das ist das Prinzip von Ruhen. Das ist das Prinzip von Sitzen. Das heißt, wenn Gott den Menschen hinsetzt und sagt, oder setzt sich hin und sagt, ruh dich aus. Ich trag alles. Ich trag die ganze Last. Das ist das Prinzip. Das heißt, Gott hat Menschen gemacht. Der erste Tag, den der Mensch erlebt, war eine absolute Ruhe. Ist eine herrliche Ruhe. Und er setzte ihn in diesen besonderen, herrlichen, von Gott gemachten Ort, der absolut herrlich war. Und dann sagt er zu ihm, und jetzt liest er mit mir, und jetzt muss ich das kurz erklären, damit kein Unverständnis kommt. Und dann sagt er, und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Interessant, wie bebaut man sitzend? Und wie bewahrt man sitzend? Was meint Gott damit? Wir sind hier von der Bibel vor dem Sündenfall. Das heißt, Kraut ist noch nicht gesprossen, die Dornen sind noch nicht gewachsen. Mit Schweiß des Angesichts musste er nicht den Ackerboden bebauen, um irgendeine Frucht hervorzubringen. Es ist eine perfekte Schöpfung. Er guckte links, er guckte rechts, überall hängen gerade Bananen. Alles war wunderbar. So, was meint Gott? Bebauen. Da hilft uns natürlich, das ist eine Übersetzung, da hilft uns das Hebräische ein bisschen besser, weil das Wort im Hebräischen für bebauen finden wir vor allem im dritten Buch Mose. Ganz oft. Und dort wird dieses Wort dafür verwendet, dass ein Priester Gott dient. Das heißt, wir könnten das auch so übersetzen. Gott brachte den Menschen an diesen besonderen Ort. Er brachte den Menschen zu sich. Das ist das Bild des Garten Edens, das Paradies, in die Gemeinschaft mit Gott. Er brachte den Menschen zu sich und hatte ihn in seine Ruhe hingesetzt. Ich danke dir. Du bist lieb. Hat ihn in die Ruhe gesetzt. Und sagte, diene mir, denn dazu habe ich dich gemacht. Diene mir. Das ist dieses Bebauen. Darf ich in dieser Übertragung schon mal die großen Sprünge machen? Dien mir, Mensch. Dien mir, Gemeinde. Das ist die Berufung. Gott dienen. Mit ihm etwas zu bauen. Gemeinde zu bauen. Und wie macht man das? Wie baut man? Wie soll er diesen Garten bebauen? Und Gott sagt, indem du bewahrst. Schaut mal, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Der Auftrag vom Adam, vom ersten Menschen und ich würde sagen, von dem ersten Priester, den Gott berufen hat. Der Auftrag des ersten Menschen als Repräsentant Gottes auf der Erde. Der Auftrag des ersten Menschen, der die Herrlichkeit Gottes auf der Erde verherrlichen und repräsentieren soll. Seine Herrschaft und seine Gemeinschaft. Der Auftrag dieses Menschen war, das, was Gott gemacht hatte, zu bewahren. Das ist der Dienst. Das ist der Dienst und das ist die Berufung jedes Menschen. Jedes Menschen. Dazu hat Gott Menschen gemacht. Die Sinnfrage, warum gibt es Menschen, liegt hier drin. Der Grund, warum es meinen Menschen gibt, ist, weil Gott ihn gemacht hat. Und zwar für sich selbst. Und nicht wir haben Gott gemacht, für uns. Er hat uns gemacht. Für sich selbst. Wir haben die Losung heute Morgen gemacht. Gott hat uns gemacht, das Volk seiner Weide, die Herde seiner Weide. Nicht wir, er hat uns gemacht. Für sich selbst hat er das getan. Und das ist eine wichtige Wahrheit, das ist die Berufung der Menschen. Aber das Problem ist, der Mensch hat gesagt, nö, will ich nicht. Wie Gott dienen, wie bewahren. Was mache ich dann mit meiner ganzen Kreativität? Was mache ich mit meiner Energie? Ich bin doch auch was. Und da kam natürlich der Feind, der Teufel, der wusste, wo er den Menschen kriegt und sagt, wie Gott dienen? Du brauchst doch nicht Gott dienen, du bist doch irgendwie schon selber Gott, oder? Was hat Gott gesagt? Er hat dich doch nach seinem Bild gemacht. Stimmt. Ja, wenn er nach seinem Bild und Gott ist Gott und du nach seinem Bild, dann bist du auch Gott. Also, sag, such dir die dir dienen. Und dann fällt der Mensch und fällt aus dieser Berufung raus. Warum? Weil er sich nicht Gott unterwirft. Er will nicht mehr Gott dienen. Er will nicht das bewahren, was Gott ihm gegeben hat und entfernt sich. Und so steht der Mensch unter der Schuld. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der Gott als den Schöpfer verwirft und nicht das Anliegen hat, sein Leben so zu leben, wie der Schöpfer es gedacht hat, um dieses Leben zu bewahren, lebt in der Rebellion Gott gegenüber. Und ich muss sagen, seit dem ersten Menschen lebt die ganze Menschheit so. Die ganze Menschheit ist in dieser Haltung, sie lebt ihr eigenes Leben, sie will sich selbst verherrlichen, doch niemals Gott. Wisst ihr was? Eigentlich hätte Gott jeden Grund und jedes Recht, ab diesem Moment den Vorhang zuzumachen und die Welt zu richten und sagen, okay, dann halt nicht. Dann suche ich mir eine neue Erde und einen neuen Menschen. Mache ich halt nicht, dann richte ich sie. Das hat Gott nicht gemacht. Und jetzt ist das Geheimnis der Gemeinde. Jetzt hat Gott einen neuen Menschen in diese Welt gesandt. Nicht den ersten Adam, sondern den zweiten Adam. Und hat diesen Menschen in diese Welt gesandt, um eine neue Menschheit zu gründen. Um ein neues Volk den Lebensodem einzuhauchen, seinen Geist zu geben. Damit diese neue Menschheit genau das tut, was die erste Menschheit nicht getan hat und nicht wollte und nicht tut. Und Gott beschloss, in Christus Jesus, sich einen neuen Leib zu machen, ein neues Volk zu machen, ein neues Priestertum zu erwecken, ein heiliges Priestertum, das ein Anliegen hat, Gott zu verherrlichen. Und wisst ihr, was dieses heiliges Priestertum ist? Wer dieses neue Volk ist? Das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde, die Gott sich gedacht hat und gesagt, nein, ich gebe meinen Plan nicht auf. Ich werde verherrlicht. Ich werde einen neuen Menschen machen. So, damit aber dieser neue Mensch wirklich das tun kann, damit dieser Mensch wirklich in der Lage ist, Gott zu erkennen, das Anliegen Gottes zu verstehen, Gott zu lieben und auch die Motivation haben, das Leben so zu leben, dass es wirklich bewahrend ist und Gott verherrlicht ist, muss Gott den Menschen neu machen. Denn der alte Mensch in seiner alten Veranlagung, mit seinem alten Denken, seinen Denkmustern, er kann es nicht, er will es nicht. Und Gott muss einen neuen Menschen machen. Und darum kam Jesus in diese Welt, um einen neuen Menschen zu machen. Eine neue Schöpfung. Oder andersrum gesagt, eine neue Kreatur. Ein Menschen mit einem komplett erneuerten Denken. Ein Menschen mit einer komplett erneuerten Gesinnung. Und zwar eine Gesinnung ist, ich lebe nicht um meinetwillen und um selbstwillen. Ich lebe auch nicht um dieser Welt willen oder um der Tiere willen, um des Hundes willen, um der Katze willen, um des Geldes willen, um der Politik willen, sondern ich lebe um Gottes willen. Das ist der neue Mensch. Das ist ein Christ. Das ist ein Glied der Gemeinde Jesu. Das ist ein Glied des Leibes Christi. Das macht ein Christ aus. Er will für Gott leben. Einen echten Christen. Es gibt viele Christen, die sich so gerne so nennen. Aber die haben niemals das Anliegen. Gott ist nur Mittel zum Zweck. Aber das Volk, das wahre, das eigentliche Volk Gottes und die eigentliche Gemeinde erkennt man darin, dass sie ein großes Anliegen hat, nämlich Gott zu verherrlichen und nicht sich selbst. Das hat Gott in Christus Jesus begonnen zu schaffen. Und nebenbei, er ist kräftig am Bauen gerade. Er ist am Bauen und am Machen. Das ist die Geschichte. Das ist unser Hintergrund. Das, was ich jetzt kurz euch erklärt habe, das ist die Geschichte des Alten Testaments. So beginnt die Bibel. Und sie sagt, was ist schiefgelaufen gewisserweise und was verfolgt Gott, was möchte er? Und als Jesus Christus begonnen hat, und als die Zeit erfüllt war und jetzt das Eigentliche von Gott gewirkt wird und der Startschuss begonnen hat, dass der wahre Leib, der wahre Mensch in Christus Jesus gebaut wird, dann begann der Apostel zu schreiben, sagen, jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Möglichkeit, ein neuer Mensch zu werden. Jetzt. Jetzt bekommen wir ein neues Leben dafür und wir bekommen eine neue Kraft dafür, wir bekommen eine neue Einsicht dafür. Wir verstehen jetzt, warum wir sind, warum existieren wir, warum, was ist meine Daseinsbestimmung? Ich begreife jetzt. Dafür sind uns die Briefe des Neuen Testaments geschrieben, damit wir unsere Berufung würdig wandeln können, damit wir überhaupt erstmal verstehen, wer wir sind und warum wir sind. Und da ist natürlich der Epheserbrief ein grundlegender Brief. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz da hineinnehmen und ein paar Gedanken von da auch nochmal weitergeben. wenn ihr mit mir den Epheserbrief aufschlagt, Kapitel 1. Liebe Freunde, wenn wir nicht wissen, wer wir sind und was wir haben, werden wir nicht in der Lage zu leben, so zu leben, was eigentlich man von uns erwartet. Wenn ich keine Ahnung habe, wer ich bin in Christus, dann ist nur schwer, der Berufung würdig zu wandeln. Wenn ich keine Ahnung habe, was ich zu bewahren habe, wenn ich nicht weiß, was ich zu bewahren habe, wie soll ich dann das bewahren und Gott dadurch verherrlichen? Ich muss wissen, was ich habe. Ich muss wissen, was ich habe. Das Bild ist folgendes. Gott hat den ersten Menschen geschaffen und hat alles hineingelegt. Er hat die erste Schöpfung gemacht. Und diese Schöpfung den Lebensodem eingehaucht und gebeten, diese Schöpfung das zu bewahren. In Jesus Christus hat Gott eine neue Schöpfung gemacht und hat dieser neuen Schöpfung auch sein Lebensodem eingehaucht und bittet, das zu bewahren, was Jesus gemacht hat. Unser Auftrag ist nicht in erster Linie, diese Schöpfung zu bewahren. Damit sage ich nicht, dass ihr den Müll rausschmeißen könnt und all das. Das ist es nicht. Unser Auftrag ist, das zu bewahren, was Jesus Christus getan hat. Indem der erste Adam das bewahren musste, was Gott der Schöpfer gemacht hat, so muss der zweite Adam, der zweite Mensch, das bewahren, was Christus gemacht hat. Und was hat er gemacht? Und wenn ich nicht weiß, was er gemacht hat, wie soll ich das bewahren? Und darum ist es wichtig, dass wir lesen, und der Epheserbrief in den ersten drei Kapiteln erklärte uns, was hat denn Christus alles gemacht? Und was muss ich denn eigentlich bewahren? Und ich lese euch nur ein bisschen was davon. Das Erste, was Paulus macht, er hat so ein Anliegen, er betet, dass Gott der Gemeinde in Ephesus und somit auch uns heute die Augen für die geistliche Realität, für die Wahrheit öffnet, damit wir verstehen, wer wir eigentlich sind. Damit wir verstehen, was wir eigentlich haben. Und damit wir verstehen, was wir eigentlich zu bewahren haben. Lest mal mit mir ab Epheser 1, ab Vers 15. Deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von euren Glauben in dem Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke eure in meinen Gebeten, ich bete immer in meinen Gebeten für euch, was? Dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus und der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er sagt, ich bete, dass ihr Gott erkennt, wie er wirklich ist. Und wozu? Jetzt sagt er wozu. Er erleuchte eure Augen des Herzens. Also das ist eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit. Damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung. So, Gott möge euch doch die Augen öffnen, damit ihr begreift, wozu ihr eigentlich berufen worden seid. Und dann sagt er, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was er uns eigentlich als Erben, ist ja gigantisch, alles geschenkt hat. Er möge euch sein Erbe zeigen. So wie der erste Adam im Garten Eden hineinkam, sich hinsetzte und guckte und denkt, boah, alles für mich. Er möge, das, möge uns doch unser Garten zeigen, unser Paradies, das wir erben sollen. Er möge doch uns die Augen öffnen, damit wir sehen, was kriegen wir denn eigentlich? Oder was haben wir nicht kriegen, was haben wir eigentlich? Und dann sagt er, und jetzt, das heißt es herrlich, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns ist. Er möge doch uns zeigen, was er uns gegeben hat, nämlich seine Kraft. Wisst ihr, dass wir so ein kraftloses Christentum haben? Wir hören Dinge, denken, ach, klingt schon gut. Und dann verlassen wir die Tür und dann war es das mit dem schon gut. Die erste Situation, die erste Anfechtung, das erste Problem, die erste Not und wir merken, wir haben keine Kraft. Der Punkt ist nicht, dass wir sie nicht haben. Wir sehen sie nicht. Darf ich so sagen, wir nehmen sie nicht in Anspruch. Um das nochmal präziser zu machen. Wir ruhen nicht darin. Wisst ihr, warum wir darin nicht ruhen? Weil wir nicht glauben, dass wir es haben. Deswegen müssen wir immer Duracell-Männchen. Andersrum, wisst ihr, woran man merkt, dass man glaubt, wenn man sich hinsetzt? Wann merkt man, dass man wirklich in dem allem, was Gott gemacht, ruht? indem man aufhört zu arbeiten. Indem aufhört, wenn man aufhört, selber alles machen zu wollen. Wenn man sagt, Gott, du bist mir alles und du kannst alles. Ist gut, ich überlasse es dir. Und wenn du auf einmal da einen Frieden im Herzen hast und eine Ruhe im Herzen hast, dann weißt du, dass du angekommen bist, dass du dich wirklich gesetzt hast. Wenn du die Last ab, also du spürst, dass die Last weggeht. Viele Menschen sagen, ja, ich ruhe, aber sie spüren das nicht. Der Glaube ist nichts Theoretisches in diesem Sinne. Es ist kein Konstrukt. Es ist fühlbar. Es ist eine Realität. Und wenn du nicht wirklich buchstäblich in deinem Herzen zur Ruhe gekommen bist und die Ruhe nicht spürst, die Freude nicht spürst, die Dankbarkeit nicht spürst, dann bist du eigentlich noch nie wirklich zu deinen Werken zur Ruhe gekommen. Dann arbeitest du immer noch. Und das ist sehr anstrengend. Und es dauert nicht lang. Und wir brennen aus. Und dann sagen, ja, wo ist Gott und wo ist der Glaube? Und all das. Wisst ihr warum? Weil wir dann eine Religion gelebt haben. Etwas Theoretisches, was eigentlich gut klingt, aber in meinem Leben keine Relevanz hat. Paulus bittet darum, dieses erste Gebet, und es ist so intensiv, weil er sagt, Gott, bitte, zeig ihnen doch, was sie haben. Es gibt so herrliche Bilder und wahre Geschichten, die uns das illustrieren können. Ich pick euch eine mal raus, die ist wirklich passiert. Es gab eine alte Dame und die hat im späten Alter wurde sie sehr arm. Und sie schrieb an die Gemeinde und sagte, bitte, es ist mir so unangenehm, aber ich kann mir morgen kein Brot mehr kaufen. Könnt ihr nicht mir eine Spende zukommen lassen? Die hat wirklich nichts mehr gehabt. Und die Ältesten sind zu dieser Frau gegangen und sie sagen, ja, aber wir wissen doch, dein Sohn ist doch in den USA und ist ja sehr reich. Das ist uns bekannt. Wieso fragst du uns, wenn deine Familie, dein Sohn so reich ist? Und sie sagt, wie, mein Sohn ist so reich? Er sagt, ja, hat er dir nichts geschenkt? Hat er dir nichts gesandt? Kennt er deine Not nicht? Doch, ich habe ihm schon gesagt, dass ich nichts habe. Hat er dir nichts gegeben? Dann hat er mir so Kärtchen immer geschickt. So Kärtchen, und sage, zeig mir mal diese Kärtchen. Dann holt sie einen Koffer von Kärtchen und diese Kärtchen sind Geldscheine. Aber es sind halt Dollar, kannte sie nicht. Und sie nahm sie und dann eine schöne Karte, so Bilder von irgendwelchen alten Männern drauf und so und Pyramiden und was weiß ich. Und er hat immer ihr Geld geschickt, weil er wusste, die brauchst Geld. Und sie dachte, das sind irgendwelche Kärtchen. Die hat keine Ahnung, dass das Geld war. Die Frau war stinkreich. Sie hat es, weil der Sohn ihr immer gegeben hat. So sind wir oft. Wir sind stinkreich, weil der Sohn uns reich beschenkt hat mit allem, die Fülle in ihm. Und wir sehen das als irgendwelche Kärtchen. Wir nehmen das nicht in Anspruch, weil wir nicht erkennen, was das ist. Und darum bezahlen wir damit nicht. Wir gehen nicht zum Papa und sagen, hier, ich löse ein. Wir nehmen nicht die Verheißungen, die uns gegeben sind, als wirklich wahr und sagen, hier steht's. Hier, ich löse ein. Oh, ob man damit was zahlen kann, weiß ich nicht. Ob man was dafür kriegen kann, ich weiß es nicht. Es war lieb gemeint von dem Sohn, aber ob der Papa das an der Bank annimmt, keine Ahnung. Und die Bibel sagt, weil wir so leben, aus Unglauben heraus, weil wir da in diesen Verheißungen nicht ruhen, haben wir nichts davon, obwohl wir rein theoretisch absolut reich sind. Was sagt Paulus? Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei ihr Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also wenn jede geistliche Segnung uns in Christus zuteilt wird, was kriegen wir nicht? Gibt es etwas, was Gott uns vorenthalten würde, wenn er uns dann nicht nur etwas vom Sohn, sondern den ganzen Sohn gegeben hat? Die Frage ist nur, ob ich das glaube oder nicht. Und ich sage, und wenn ich das glaube, andersrum, wann glaube ich das wirklich? Wenn ich zur Ruhe komme. Und indem ich es akzeptiere, annehme, mich hinsetze und sage, okay, ist so. Erlebe ich es zweitrangig, fühle ich es noch. Aber ich nehme es an. Und glaub mir, und dann kommt Erleben und dann kommt Fühlen. Dann kommt Friede ins Herz. Weil man erkennt, wie kommt man aber zu dieser Erkenntnis? Und davon bin ich überzeugt, der Herr muss schenken. Und darum betet Paulus nicht zu den Ephesern, sondern zum Herrn, zum Vater aller Vaterschaft. Und sagt, Papa, gib's ihnen doch. Öffne ihnen doch die Augen, damit sie sehen, wie reich sie sind. Ah, das Bild ist, ja, das ist von gestern. Das war hier das Bild, das ich gezeigt habe. Wir, am Anfang unseres Glaubenslebens müssen wir zur Ruhe kommen. Wir müssen uns mal hinsetzen, darf ich so sagen, und mal uns die Zeit nehmen, anzuschauen, was wir eigentlich alles haben. Bevor wir anfangen zu laufen, zu wandeln, müssen wir vorher sitzen. Denn wenn wir vorher nicht geruht haben, werden wir nicht laufen können, wir werden nicht leben können. Und wenn wir nicht vorher in diesen Verheißungen gelebt haben, werden wir nicht widerstehen können. Dem Teufel und den Versuchungen. Wird nicht möglich sein. Wir brauchen geübte Sinne, in der Ruhe zu leben, damit, wenn es dann darauf ankommt, wir wirklich darin wirklich auch das in Anspruch nehmen können. Das ist ein geistliches Prinzip. Und ich möchte es euch ganz kurz zeigen. Geht mal wieder in Epheser Kapitel 1 und jetzt schaut mal, was müssen wir als erstes erkennen? Wichtig, für was bittet Paulus? Er sagt also, damit lasst ihr doch begreifen, was sie alles haben. Lasst sie doch erkennen, welche Kraft an ihnen eigentlich wirkt und ihnen zur Verfügung steht. Und wisst ihr, was er sagt? Lesen wir mit mir ab Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also, zeig ihnen die Kraft und zeig ihnen die Stärke, deine Stärke und deine Macht. Zeig ihnen nicht ihre Stärke und ihre Macht, das kommt nicht gut. Die werden verzweifeln. Aber wenn du ihnen deine Macht und deine Stärke zeigst, oh, das wird gut tun. Und dann sagt Paulus, was ist die größte Demonstration, die größte Präsentation und Beweisführung? Gott, deine Macht und deine Stärke. Woran kann man sehen, wie stark du wirklich bist? Dass es den Menschen so ganz richtig Mut macht. Dass es sie wirklich motiviert und ihnen Hoffnung gibt, dass Gott dann auch in ihrem Leben wirksam sein kann. Und Paulus sagt, wisst ihr was? Schaut euch mal das an. Wenn Gott das hier getan hat, ich lese es gleich vor, wie viel mehr kann auch in deinem Leben wirken? Jetzt lese ich euch vor, was ist die größte Machtdemonstration Gottes? Vers 20. Das ist diese Macht und Kraft, die hat er in Christus Jesus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt werden wird. So. Gott hat einen Beweis seiner Macht gezeigt. Er hat seinen Sohn für deine und meine Sünden in diese Welt geschickt und hat deine Schuld und meine Schuld beglichen, hat den Tod, den Teufel und die Sünde überwunden, ist aus den Toten auferstanden, hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und die Herrschaft über alle Welt angenommen, die himmlische und die irdische Welt. Und wie? Durch seine Kraft, durch seine Macht. Und dann sagt Paulus, Gott, zeig bitte, dass die gleiche Kraft, die das möglich gemacht hat, auch in ihrem Leben wirksam ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, uns zur Verfügung steht? Für unser dieses Leben. Glauben wir? Ich hoffe, dass einige von euch das glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ich weiß, dass einige von euch das glauben. Ich weiß das. Ich sehe es in den Augen. Wir glauben, dass diese Kraft Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ich glaube das. Aber ob er mich auferwecken kann, ob diese Kraft dann in meinem Leben, in meine Situation wirksam werden, weiß ich nicht. Ob die Kraft genügt. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt keinen größeren Widerstand als den Teufel, keinen größeren Widerstand als die Sünde und keinen größeren Widerstand als den Tod. Und Gott hat in seiner Kraft das alles überwunden. Und wenn wir das glauben und verstehen, dann wird doch das ein Leichtes sein, dass er meinen Tod und meine Sünde und meine Umstände auch überwinden kann. Wenn das Größte überwunden ist, ich bin nicht der Größte, mein Leben ist auch nicht das Größte. Meine Schwierigkeit ist nicht mal die größte. Und mein Problem auch nicht. Und meine Krankheit auch nicht. Was vermag Gott denn weniger als das? Das heißt, die erste Erkenntnis, die wir brauchen, um den Reichtum zu erkennen, der uns geschenkt ist, und damit wir das bewahren, ist das Sieg Jesu Christi. Das ist das Erste, was wir bewahren müssen. Und wenn wir das bewahren, sagen, Gott, doch, das glaube ich, das beschütze ich, niemand wird es mir nehmen, dann verherrlichen wir ihn. Dann preisen wir ihn. Das ist, allein das ist es, eine Anbetung höchsten Maße. Wir verherrlichen Gott in Christus und durch Jesus Christus, weil wir das bewahren, was er gemacht hat, nämlich den Sieg vollbracht hat. Und wenn wir das bekennen, darf ich sagen, nicht mal mit dem Mund, wenn wir das vom Herzen glauben, ist schon Anbetung pur. Denn Gott sieht das Herz. Und sagt, oh, heute war ein guter Gottesdienst. Und du wirst sagen, wann habe ich dir gedient, als du im Herzen das geglaubt hast? Kam das wie ein Wohlgeruch von meiner Nase. Aber als du das sogar mit deinem Mund bekannt hast, oh, das war eine Feuerflamme, die hochgeschossen ist. Darum sagt die Schrift, wer vom Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Das ist der Lobpreis der Lippen, das ist das Bekenntnis, das ist ein Opfer. Eigentlich ist es kein Opfer. Ehrlich, dass uns ein Opfer machen lässt, das für uns eigentlich gar nicht wie ein Opfer erscheint. Das ist doch gut, dass wir bereitwillig und freiwillig machen, weil das in uns so eine Dankbarkeit auslöst. Aber es tut es nur, wenn wir es verstehen, wenn wir es erkennen, wenn wir es sehen können, wenn wir es glauben können. Jetzt, wenn ihr denkt, das ist schon alles, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Und eine Sache zeige ich noch von diesem Anfang. Und zwar folgendes. Wenn ihr jetzt mal mit mir in Kapitel 2 aufschlagt, den Epheserbrief, dann lese ich euch ab Vers 1. Also, die erste Erkenntnis, Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und somit diese Macht wirksam werden lassen. Und seine Macht bewiesen. Und dann sagt er, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Er sagt, euch hat er auch lebendig gemacht. Er hat euch schon lebendig gemacht. Ihr wart früher so unter der Sünde gelebt, versklavt und im Teufel, habt Dinge getan, die ihr nicht tun wolltet, habt euch verherrlicht und die Menschen und nicht Gott. Aber Gott hat euch mit Jesus lebendig gemacht, zu einer neuen Schöpfung gemacht. Er hat es schon getan. Er hat es schon getan. Das ist Vergangenheitsform. Und dann Vers 3. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Naturkindern des Zorns waren, wie auch die anderen. Das heißt, wir lebten früher genauso. Es ging niemals um Gott, es ging nur um uns. Und das Ganze wurde angestiftet von dem größten Feind Gottes, nämlich den Teufel. Und dann sagt er, Vers 4, Gott aber, gut, dass es ein Aber gibt dann, gell? Weil es sind nicht Aber, ich normalerweise mag diese Sätze nicht. Wenn jemand mit mir redet, dann sagt Aber, und ich innerlich, okay. Willi, war heute echt gut, heute die Predigt, aber... Da muss ich schon innerlich sagen, Willi, ist gut, hörst dir an, sei demütig, überheb dich nicht. Das ist aber. Deswegen sucht immer ein anderes Wort für aber. Ja, dann hören die Leute euch besser zu. Aber. Aber hier ist es gut. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Also er hat etwas aus Liebe zu uns etwas gemacht. Und was? Auch uns, die wir in der Vergehung tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat das, was er mit dem Sohn gemacht hat, hat auch mit euch, er hat euch zu einer neuen Schöpfung gemacht, sagt Paulus. Er hat euch lebendig gemacht. Darf ich sagen, geistlich lebendig. Und dann, jetzt kommt's. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und Gnade ist was? Ein Geschenk. Das heißt, das habt ihr euch nicht erarbeiten müssen. Dass ihr lebendig wurdet. Ihr musstet euch nicht so anstrengen und dann so buck und lebendig werden. Ihr müsstet nicht bestimmtes essen, was bestimmtes trinken. Ihr müsstet nicht bestimmte Gebete beten. Ihr müsstet nicht bestimmte Handlungen tun. Ihr müsst nicht bestimmtes Geld zahlen, nicht eine bestimmte Anzahl von Gottesdienst besuchen. Ihr könnt nichts dafür tun. Es war allein Gnade Gottes. Aber er hat euch aus Gnade lebendig gemacht. Und jetzt kommt's, Freunde. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus. So, Gott hat Jesus auferweckt und hat ihn hingesetzt zu Rechten Gottes. Das ist das Erste. Das heißt, Jesus ist auferstanden und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Und jetzt sitzt er knapp 2000 Jahren auf einem Stuhl da oben. Kann nicht sein, gell? Jesus sitzt doch nicht jetzt die ganze Zeit. Wir verstehen, er herrscht, oder? Aber warum sagt die Bibel erst, er sitzt? Wisst ihr, warum sie das sagt? Weil er ruht. Warum ruht er? Von allen seinen Werken. Von welchen Werken? Das Werk der Erlösung. Denn als er starb, sagte er am Kreuz, es ist vollbracht. Und als auferstanden ist, ist er zu seinen Jüngern gegangen und hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist und machte eine neue Schöpfung. Es ist vollbracht. Und dann geht er zum Papa und sagt, Papa, hab's erledigt. Gut, setz dich hin, mein Freund. Und Jesus saß, sitzt. Das Werk ist vollbracht. Und jetzt sagt Paulus, wisst ihr, was passiert? Wenn ihr in Christus seid, wenn in dem bleibt, wenn ihr das glaubt und das seht, wenn Jesus sitzt, dann sitzt ihr auch. Warum? Dann ruht ihr auch. Du wirst sagen, aber ich sitze doch gerade in Kirchen-Ehrenbach, ich sitze doch nicht in der Himmelswelt. Darf ich das so sagen? Das ist das Bild, das ich, glaube ich, sogar hier schon mal verwendet habe. Das ist Christus. Es ist nicht Christus in Buchstaben. So, jetzt passiert Folgendes. Ab dem Moment, wo wir erkennen und glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Gott durch seinen Sohn alles, die ganze Erlösung gemacht hat, und wir sagen, oh ja, oh, das ist, was ich brauche, dann macht Jesus Folgendes. Er tauft uns durch seinen Geist in seinen Leib hinein. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das heißt, wir werden ein Teil von ihm. Und so wie diese Blätter so ein Teil von Jesus sind, kommt noch ein neues Blatt dazu und das bin ich dann. Aber es ist nicht so, dass ich dann so hinkrieche und sage, oh, ich muss da rein, ich würde so gern rein. Sondern er macht das und legt mich so hinein und dann macht er so zu. Und wisst ihr, was das heißt? Dann bin ich in dieser Bibel jetzt, gell? In Christus. Und das Herrliche ist Folgendes. Alles, was mit dieser Bibel passiert, passiert dann auch mit mir. Muss dieses Blatt sich anstrengen, hier drin zu bleiben? Eigentlich nicht. Es sollte einfach nicht raus. Es muss nur bleiben. Und wenn diese Bibel hier rüberläuft und sich dahin legt, was passiert mit dem Blatt? Es ist dabei. Es muss sich nicht anstrengen, mitzulaufen. Es ist in der Bibel. Und dann nehme ich die Bibel, und lege es dahin. Und dann ist es wieder da. Es muss nicht mitlaufen. Der Vater macht was mit seinem Sohn. Und wenn wir in seinem Sohn sind, haben wir alles, was der Sohn hat. Und wenn der Vater ihn hingesetzt hat, gesagt, das Werk, Erlösungswerk ist vollbracht, Jesus Ruhe, und wir in Jesus sind, dann ist das Erlösungswerk auch für uns vollbracht und wir können ruhen. Wir müssen keine Angst mehr haben, ob wir gerettet werden oder nicht, ob wir was leisten müssen, welche Werke wir tun müssen. Es ist vollbracht. Das Einzige, was wir machen müssen, ist was? Darin bleiben. Wisst ihr, ein anderer Ausdruck im Epheserbrief heißt bewahren. Bewahr das. Bewahr diesen Glauben. Bewahr diese Wahrheit. Bewahr das. Und wenn du darin bleibst, kommst du zur Ruhe. Dann musst du nicht permanent arbeiten. Hebräer Kapitel 4 sagt Folgendes. Wer zur Ruhe von seinen Werken gekommen ist, ist in die wahre Ruhe hineingegangen. Wer endlich aufhört zu arbeiten für seine Erlösung, der kommt wirklich zur Ruhe. Und ich schließe so, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Ich schließe so, die Zeit ist schon vorangeschritten. Folgendes. Für all die, für die das neu ist, und die noch nicht in Christus sind und die vielleicht für ihre Erlösung und arbeiten, die denken, sie müssen irgendwas tun, möchte ich euch daran erinnern und euch bitten, betet zu Gott, dass er euch die Augen öffnet, dass ihr in Christus schon alles habt. Für diejenigen von euch, die aber sagen, ich bin ja auch schon in Christus, ich glaube an ihn, aber irgendwie spüre ich diese ganze Kraft nicht, von der du redest. Für die bitte ich Folgendes. Ruh in der Wahrheit, dass du in Christus alles hast. Genauso wie du glauben musst, dass alles vollbracht ist, dass Jesus dir in deinem Sterben genug ist, so musst du genauso auch glauben, dass Jesus auch in deinem Leben genug ist. Kolosser Kapitel 2 sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig, in Christus. Könnt ihr euch vorstellen? In Jesus ist ganzer Gott leibhaftig. Und dann sagt er ein Vers weiter, und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir in Christus hineingetauft werden, in die Fülle, dann ist die Fülle um uns herum. Und wir sind eigentlich in der Fülle und sagen, ich bin so arm. Aber wo ist das alles? Wisst ihr warum? Weil wir immer noch ein bisschen etwas von Jesus wollen. Wir wollen immer noch ein bisschen Kraft. Wir wollen ein bisschen Geduld, ein bisschen Enthaltsamkeit, ein bisschen Liebe. Und darum kriegen wir es nicht, weil entweder kriegen wir einen kompletten Jesus oder gar nichts. Und wenn wir nur ein bisschen von ihm wollen, und dann müssen wir immer so arbeiten und uns anstrengen, ja, Jesus, hilf mir heute zu lieben. Und wir merken, das kriegen wir nicht hin. Kein Wunder, kriegen wir nicht hin. Wenn wir aufhören, um Liebe zu buhlen, um Kraft zu buhlen, all diese Dinge, und hinsetzen und sagen, Jesus, ich glaube, du bist alles für mich. Du bist meine Kraft, du bist meine Liebe, du bist meine Geduld. Ich bin hier nur ein Kanal. Ich höre auf zu arbeiten, mach du bitte. Und wisst ihr, das Geheimnis des christlichen Lebens, auf einmal passiert etwas. Auf einmal passiert etwas. Wenn wir aufhören, dann beginnt er. Aber wir sind so geschult, immer zu arbeiten. Ich komme aus dem Schwabenland. Schaffen, schaffen, Häusle bauen. Wenn ich nichts mache, wenn ich nichts tue, dann bekomme ich nichts, dann wird es nicht. Wenn ich es nicht mache, dann läuft es nicht. Darum wollen wir immer die Ersten sein, um jetzt an gestern zu erinnern. Zur Ruhe kommen und Jesus machen lassen. Und wir sagen, ja, das ist so einfach. Ja, so einfach. Und genau das ist ja so schwer. Aber das ist so einfach. Ich schließe mit dem Bild. Kennt ihr den Weinstock und die Reben? Johannes 15, gell? Ich habe mir 3 Weinstöcke zu Hause gepflanzt, um mich an dieses Bild zu erinnern. 3 für den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und ich gucke mir diese Weinstöcke an. Und die Bibel sagt, der Vater ist der Weingärtner. Jesus ist der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Und das ist die Verheißung. Jetzt ist es so, wir denken, oh ja, okay, das klingt gut. Also, was machen wir? Wir, die Reben, wollen in unsere Trauben Saft hinein. Und dann saugen wir. Und saugen am Weinstock und saugen am Weinstock und sagen, oh, wo ist der Saft, wo ist der Saft? Und wir wollen ja Frucht bringen und wollen permanent an diesen Saft, an diese Kraft, um dann Weinstein. Und das ist mühselig. Und dann wundern wir uns, warum das nur so 1-2 Früchtchen da drin hängen. Das Bild ist das. Wenn ihr sagt, ich bin der wahre Weinstock, was beinhaltet alles der Weinstock? Ist doch alles. Das heißt, der Weinstock ist doch nicht nur dieser Stamm, oder? Der Weinstock beginnt schon in den Wurzeln, oder? Der Weinstock sind auch die Reben, der Weinstock sind auch die Blätter, der Weinstock ist doch auch die Frucht. Wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann ich bin alles. Nicht so, ihr seid da, ich bin da. So, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, des Austauschs. Ich bin alles. Und wenn ich das glaube, dass Jesus alles ist, der Weinstock, die Reben, die Frucht, die Blätter, der Regen, der Boden, die Nährstoffe, die Luft, die Sonne, wenn Jesus alles ist, ach gut, dann ist das erledigt. Dann können wir uns hinsetzen und sagen, okay, bring Frucht. Ich bin da. Wenn du willst, mach. Wenn du willst, mach. Wisst ihr, wie das entspannend ist? Mich entspannt es sehr. Und ich verspreche euch, dieses Leben wird nicht langweilig. Denn er wird echt einiges tun. Er wird uns gebrauchen. Und wenn er so einen Kerl wie mich aus Russland hergebracht hat, ein unwürdiges Werkzeug, wie viel mehr euch. Jesus, mach. Mach du, du bist mir alles. Du bist mir alles. Ich weiß, dass das wirklich, eigentlich ist es so einfach und ich weiß, das übersteigt unseren Verstand. Darum will ich beten. Jesus, dass diese Wahrheit in unseren Herzen hell wird, glaubhaft. Ich weiß, dass du allein durch deinen Geist es vermagst, es tief in unser Herz anzupflanzen und uns diese Wahrheit beizubringen, dass wir endlich zur Ruhe kommen. Du hast selber gesagt, kommt her zu mir, alle mühseligen beladen, und ich will euch Ruhe geben. Und dieses Versprechen, diese Verheißung, auf die berufe ich mich. Und ich selbst will zu dir und will nur bei dir mich hinsetzen und endlich zur Ruhe kommen, damit du alles in allem für mich bist und alles in allem durch mich wirkst. Und das bitte ich dich, Herr, für jeden Einzelnen in diesem Raum, der dieses Wort, dein Wort gehört hat, Herr, dass es doch im Glauben annehmen kann, dass es wahr ist. Du vermagst aus Gnade und Barmherzigkeit dieses Wunder der neuen Schöpfung zu schenken, damit wir dich verherrlichen, indem wir das behalten, was du uns versprochen hast und gegeben hast. Dein Name sei verherrlicht, Jesus. Amen.